Fotografie neu denken, der Podcast.
Ja, moin zusammen und herzlich willkommen. Mein Name ist Andy Scholz. Endlich, wir sind wieder auf der Buchmesse in Frankfurt und zwar ab Mittwoch, dem 16. Oktober 2024, ab 10 Uhr bis Sonntag, 20.10., 18 Uhr. Dafür einen großen Dank an die Frankfurter Buchmesse und das Team vor Ort, die uns wieder einen wunderschönen Platz zur Verfügung gestellt haben, auf dem wir die nominierten Fotobücher 2024 zeigen werden. Ich freue mich sehr darauf. Und mit dabei sind genau wie letztes Jahr unsere Fotobuch-Talks direkt am Stand Nummer 91 in Halle 3.1. Halle 3.1, Stand 91. Hören wir heute mal rein, wer alles dabei ist in diesem Jahr. Ja, anfangen möchte ich mit Alexa Becker. Am 16. Oktober um 15 Uhr haben wir die freie Fotobuchberaterin Alexa Becker aus Heidelberg zu Gast. Wir sprechen über das Thema von der Idee zum Fotobuch. Kurz zu Alexa. Alexa Becker studierte Kunstgeschichte an der Universität Heidelberg, begann 2001 für den Kehrer Verlag in Heidelberg zu arbeiten und machte zahlreiche Fotobücher. Später war sie insbesondere für die Auswahl und die Akquise neuer Fotoprojekte zuständig. Seit 2008 gehört sie regelmäßig zu einer Reihe von Expertinnen, die zu internationalen Portfolio-Reviews eingeladen werden, wie zum Beispiel dem Houston Fotofest in Texas. 2023 war sie in der Jury vom Deutschen Fotobuchpreis mit dabei in Regensburg. Hören wir mal rein, was sie in Episode Nummer 106 am 9. Januar 2023 gesagt hat. Herzlich willkommen, liebe Alexa, viele Grüße nach Heidelberg.
Hallo lieber Andy, ich freue mich dabei zu sein.
Ganz meinerseits, liebe Alexa, jetzt mal ganz kurz zu dir. Erzähl mal so ein bisschen, wie du da hingekommen bist, wo du heute bist und was du mit Fotografie zu tun hast.
Also von Haus aus habe ich eigentlich nichts mit Fotografie zu tun. Ich habe hier in Heidelberg Kunstgeschichte studiert und als ich damals studiert habe, war Fotografie noch gar nicht im Programm, sozusagen erst als ich schon abgeschlossen hatte mit meinem Magister. Und dann gab es aber ein Proseminar amerikanische Fotografie und dann habe ich mich da direkt nochmal reingesetzt, weil ich gedacht habe, oh, das ist ja mal frisch und interessiert mich. Und tatsächlich bin ich indirekt über diesen Weg dann zu meinem späteren Job beim Kehrer Verlag gekommen. Und auch der Kehrer Verlag hat damals noch nicht so wahnsinnig viel mit Fotografie zu tun gehabt. Zwar schon auch, aber nicht in dem Maße, wie das dann kommen sollte. Und dann hat sich das dort so, ich sag mal, entwickelt. Ich bin mir da ein bisschen unsicher, immer so als Fotografie-Expertin zu gelten, vielleicht mittlerweile über die ganzen Jahre, die ich mit Fotografie zu tun habe, aber bitte lass mich nicht die Technik erklären einer Kamera oder sowas.
Nein, das wird nicht passieren, das interessiert mich überhaupt nicht, keine Sorge. Aber kannst du so über den Daumen sagen, mit wie vielen Fotobüchern du dich mittlerweile beschäftigt hast?
Mit sehr, sehr vielen. Also ich habe ja insgesamt 16 Jahre bei Kehrer gearbeitet und zu den Hochzeiten hat der Verlag so etwa 100 Bücher im Jahr gemacht. Davon waren bestimmt 70 Fototitel. Ich habe unendlich viele Fotos gesehen und sehe sie noch bei Portfolio-Reviews, bei Online-Wettbewerben, wo ich als Jurorin teilnehmen darf. Manchmal denke ich auch, oh mein Gott, ja, allein bei den Portfolio-Reviews über die Jahre, wie viel 10.000 Bilder oder mehr ich da gesehen habe. Aber ja, also es bleibt spannend und es ist immer schön und überraschend und gefällt mir total gut.
Was empfiehlst du denn dem Nachwuchs, wenn er ein Buch machen möchte?
Also ein Buch, ich sage jetzt mal bei einem renommierten Verlag, sollte zum richtigen Zeitpunkt in deiner Karriere kommen. Ja? Das heißt, du hast jetzt, wenn du jetzt dein allererstes Projekt, deine Masterarbeit oder wie man das dann nennt, deine Diplomarbeit hast, dann und die wird vielleicht auch super gut benotet und alle lieben sie, bedeutet das nicht automatisch, dass die bei einem Verlag gut ankommt. Ja? Weil es ist eine Arbeit, die im Rahmen der Universität entstanden ist und dies bedeutet noch nicht, dass das ausgereift ist oder dass du schon da angekommen bist, wo du irgendwann mal hin willst. Das ist ja auch völlig klar. Ja? Bedeutet, vielleicht erstmal Self-Publishing probieren, vielleicht aber zu einem der ganz kleinen Verlage gehen, die auch ein bisschen experimenteller drauf sind, die vielleicht nicht, die so ein ganz anderes, eine andere Herangehensweise, ein anderes Selbstverständnis haben und sich da erstmal ausprobieren, bevor man sagt, jo, ich bewerbe mich jetzt bei eben Kera Hatikans oder so. Das wird wahrscheinlich nicht direkt funktionieren, aber es gibt ja tolle kleinere Verlage. Zum Beispiel Josh Kern hat das ja auch, ein ehemaliger Studierender von Christoph Bangert, hat das ja selbst ausprobiert. Also der hat sein erstes Buch bei Die Nacht publiziert und dann, ich glaube, direkt danach seinen eigenen Verlag gegründet, Eigensinn Publishing, und produziert jetzt da munter weiter vor sich hin.
Und wer weiter munter vor sich hin produziert, das erfahren wir dann auf der Fotobuchmesse in Frankfurt. Das waren übrigens Ausschnitte aus Episode Nummer 106 vom 9. Januar 2023 mit Alexa Becker. Die Episode ist nach wie vor online. Informationen zu Alexa Becker, wer sich im Vorfeld nochmal informieren möchte, finden Sie natürlich unter www.alexabecker.de. Und selbstverständlich sind diese Veranstaltungen, alle Fotobuchstalks, auch auf der buchmesse.de zu finden unter www.buchmesse.de/themen-programm/alle-veranstaltungen. Ja, und damit kommen wir zum nächsten Fotobuchtalk. Der findet am Donnerstag, dem 17.10. um 10 Uhr auf der Buchmesse in Frankfurt, soweit ist es noch nicht, auf der Frankfurter Buchmesse statt. Und zwar haben wir den Regensburger Buchhändler Friedrich Pustet am 17.10. um 10 Uhr zu Gast und wir sprechen über das spannende Thema, wie werden eigentlich Foto in Klammern und natürlich auch alle anderen Bücher verlegt. Die Buchhandlung Pustet ist ein eigentümergeführtes Familienunternehmen, dessen Name für Tradition und Verlässlichkeit sowohl bei Geschäftspartnern auch als bei den Kunden steht. So steht es auf der Homepage. Der 1820 gegründete Traditionsverlag innerhalb des eigentümergeführten Familienunternehmens Pustet wird heute in der 6. Generation von Verleger Friedrich Pustet geleitet. Das Familienunternehmen Pustet umfasst heute neben dem Verlag einen grafischen Großbetrieb und 11 Buchhandlungen in 8 bayerischen Städten. Zu Friedrich Pustet gibt es noch keine Episode oder Tonaufnahme, aber das wird sich jetzt schnell ändern. Informationen findet ihr und finden Sie unter www.pustet.de. Und natürlich auch wieder auf der Buchmesse ist diese Veranstaltung angeschlagen sozusagen auf dem Veranstaltungskalender, nämlich unter buchmesse.de/themen-programm/alle-veranstaltungen. Und selbstverständlich sind all diese Informationen wie gewohnt in den sogenannten Shownotes zum Anklicken aufbereitet. Ja, und am Donnerstag, am 17. Oktober um 15 Uhr haben wir den Direktor der Staatlichen Bibliothek Regensburg, Dr. Bernhard Lübbers, zu Gast. Er kommt direkt aus Regensburg nach Frankfurt gefahren. Das Thema: Wir lernen durch Bücher. Dr. Bernhard Lübbers ist seit 2008 Direktor der Staatlichen Bibliothek in Regensburg. Er studierte Geschichte, historische Hilfswissenschaften, Germanistik und Volkskunde in Regensburg, München und Dublin. Ab 2002 arbeitete er als wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für mittelalterliche Geschichte und historische Hilfswissenschaften an der Universität Würzburg und promovierte 2006. Die Staatliche Bibliothek Regensburg ist Partner vom Deutschen Fotobuchpreis. Hören wir mal rein, was er 2023 auf der Frankfurter Buchmesse erzählt hat.
Also die Staatliche Bibliothek Regensburg ist Teil eines kooperativen Leistungsverbundes in Bayern. Es gibt 10 von uns und wir sind alle sogenannte, im Beamtendeutsch heißt das sogenannte nachgeordnete Dienstbehörden zur Bayerischen Staatsbibliothek in München. Eine der größten Bibliotheken weltweit. Das ist sozusagen der Generaldirektor der Bayerischen Staatsbibliothek, ist mein direkter Chef. Und wir zur Größe, Sie haben nach der Größe gefragt, wir haben 500.000 Medien im Haus stehen, sind eine der größten digitalen Bibliotheken in der Bundesrepublik Deutschland, dank Google, weil wir mit Google unseren gesamten urheberrechtsfreien Bestand digitalisiert haben, 85.000 Bücher mit 14, 17 Millionen Seiten. hat uns tatsächlich in die Champions League katapultiert, der digitalen Bibliotheken, als eine der kleinsten wissenschaftlichen in Deutschland.
Kommen wir mal so ein bisschen in medias res, das Buch. Was bedeutet das Buch für Sie?
Also für mich persönlich, wenn ich mal persönlich werden darf, bedeutet es sehr viel. Ich komme aus einem sehr bildungsfernen Haushalt, also bin der Erste in der Familie, der überhaupt Abitur hat und dann ein Studium aufgenommen hat. Bei uns zu Hause gab es kaum Bücher. Ich habe das tatsächlich entdeckt, als ich mit meiner Großtante, die war so Oma-Ersatz für mich, die ist jeden Sonntag mit mir in die katholische Kirche in Rottal-Münster. Ich bin in so einem winzigen Ort, so winzig ist er gar nicht, in so einem kleinen Ort an der österreichischen Grenze aufgewachsen, Rottal-Münster heißt er. Da gab es eine katholische Pfarrbücherei, die nur sonntags nach der Kirche offen hatte. Und da hat mich meine Großtante jeden Sonntag eben in die Kirche mitgenommen und danach sind wir in die Bücherei und das hat mich schwer beeindruckt. Ich habe mein Elternhaus ausgeräumt und neulich habe ich meinen ersten Ausweis gefunden, den habe ich mit 5, habe ich den tatsächlich ausgestellt bekommen. Und dieser Ausweis, diese katholische Pfarrbücherei in diesem kleinen Ort, niederbayerischen Ort, hat mir eine Welt eröffnet und hat mein Leben völlig verändert. Also für mich haben Bücher eine unglaubliche Wirkung. Für mich persönlich und Bücher können tatsächlich ein Leben verändern. Ich bin das beste Beispiel. Hätte ich die Möglichkeit nicht gehabt, dann auch die Schulbildung entsprechend und so weiter, dass ich aufs Gymnasium gehen durfte und dann ein Studium absolvieren durfte, dann würde mein Leben ganz anders aussehen. Also Bücher finde ich persönlich großartig. Ich bin natürlich auch Lobbyist für das gedruckte Buch irgendwo, ja. Nicht nur für das gedruckte. Ich habe vorhin auf Google verwiesen. Natürlich ist das Digitale inzwischen gleichwertig. Im wissenschaftlichen Bereich vielleicht sogar noch etwas stärker gewichtet als das gedruckte Buch, aber das gedruckte Buch hat nach wie vor seine Bedeutung und Wichtigkeit und das liegt auch damit zusammen, was die Leseforschung uns nach und nach rausarbeitet, dass wir Menschen einfach Menschen im Raum sind. Schweden und Portugal etwa machen gerade den Rollback, die verbannen wieder die Tablets aus den Schulen und gehen wieder zum gedruckten Buch zurück.
Oh, okay.
Die waren Vorreiter und gehen wieder zurück, weil sie einfach, das hat nichts mit Rückwärtsgewandtheit zu tun. Absolut nicht. Es geht darum, was in unseren Köpfen landet, wie wir lernen. Wir lernen durch intensives Lesen, tiefes Lesen. Und tiefes Lesen ist einfach auf gedrucktem Papier leichter möglich als auf Screens. Wir merken uns so Dinge leichter.
Ja, sehr, sehr spannendes Thema und das werden wir dann auf der Buchmesse am 17.10. um 15 Uhr mit Dr. Bernhard Lübbers noch ein bisschen vertiefen. Mehr Informationen zur staatlichen Bibliothek ist zu finden unter www.staatliche-bibliothek-regensburg.de. Ja, und am Freitag, am 18.10. um 11 Uhr haben wir den Fototheoretiker und Professor für Literaturwissenschaften von der Universität Konstanz, Professor Dr. Bernd Stiegler, zu Gast. Wir sprechen über das Thema vom Schreiben über fotografische Bilder. Professor Dr. Bernd Stiegler studierte Germanistik und Philosophie in Tübingen, München, Paris, Berlin und Freiburg und wurde 1992 promoviert an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg und arbeitete anschließend an verschiedenen Hochschulen als wissenschaftlicher Angestellter. Von 1999 bis 2007 war er als Programmleiter Wissenschaft im Surkamp Verlag verantwortlich für das wissenschaftliche Hauptprogramm sowie für die Reihe Surkamp Taschenbuch Wissenschaft. Im Jahr 2000 habilitierte er dann an der Universität Mannheim und folgte 2007 dem Ruf auf eine Professur für neuere deutsche Literatur mit Schwerpunkt 20. Jahrhundert im medialen Kontext an der Universität Konstanz. 2023 und 2024 war er Jury-Teilnehmer beim Deutschen Fotobuchpreis. Hören wir mal rein, was er in Episode Nummer 120 vom 2. Juni 2023 hier in meinem Podcast gesagt hat. Auch diese Episode ist natürlich nach wie vor online. Wie sind Sie denn zur Fotografie gekommen oder wie sind Sie dahin gekommen, dass Sie sich mit Fotografie beschäftigen? Mal so ein kurzer Abriss darüber.
Naja, das ist natürlich eine lange Geschichte, die man lang oder auch kurz erzählen könnte. Ich versuche es jetzt eher mal ein bisschen kürzer zu erzählen. Also studiert habe ich Literaturwissenschaften, also Germanistik und Philosophie an verschiedensten Orten. Am Ende dann aber in Paris und habe dann mich im Zuge meiner Habilitation zum ersten Mal und das aber auch dann relativ ausführlich mit Fotografie beschäftigt, weil ich damals noch in der Literaturwissenschaft war. Und in der Literaturwissenschaft den Eindruck hatte, dass bestimmte Themen bereits gewissermaßen salopp formuliert abgefrühstückt waren, mir aber die Fotografie die Möglichkeit eröffnete, andere Horizonte zu eröffnen, auch in meinem eigenen Fach. Also das war damals eben noch die Literaturwissenschaft. Und ich habe dann eine Arbeit geschrieben über Literatur und Fotografie im 19. Jahrhundert und habe mich dann ausführlich eben auch mit der Fotografiegeschichte des 19. Jahrhunderts beschäftigt und dann festgestellt, dass die Fotografie ein ausgesprochen attraktives, interessantes und sagen wir mal buntscheckiges Terrain war, weil es einem die Möglichkeit gab, in den unterschiedlichsten Feldern aktiv zu sein. Beispielsweise in der Wahrnehmungsgeschichte, das habe ich damals relativ ausgiebig gemacht, aber auch eben in der Wissenschaftsgeschichte, in der Ästhetik und eben auch in der Literaturwissenschaft. Da ist ein Buch raus entstanden, also meine Habil, Philologie des Auges, die Entdeckung der fotografischen Wirklichkeit im 19. Jahrhundert. Da ist der erste Teil, geht es ausschließlich um Fotografie, um die Fotografiegeschichte des 19. Jahrhunderts und im zweiten Teil dann insbesondere um die französische und deutsche Literatur des 19. Jahrhunderts. Und dann habe ich einen ganz anderen Weg eingeschlagen, weil ich mich nicht wieder zurückgegangen bin oder nicht an der Uni geblieben bin, sondern in den Verlag gegangen bin. Ich habe dann 8 Jahre im Verlag gearbeitet als Programmleiter Wissenschaft bei Suhrkamp und war für ganz andere Bereiche zuständig, aber auch ein bisschen für Fotografietheorie, weil wir damals zum Beispiel dann in der STW die beiden von Hertha Wolf verantworteten Bände gemacht haben. Und ich habe parallel dazu auch noch im Bereich der Fotografie weitergearbeitet und also jenseits meines Jobs gewissermaßen. Abends, wenn ich zu Hause war, habe ich dann eben noch ein bisschen was, zumindest 1-2 Tage in der Woche ein bisschen was gearbeitet und irgendwann dann auch noch weitere Bücher geschrieben. Irgendwann habe ich ein Sabbatical genommen von einigen Monaten, war damals in Erfurt und hatte schon eine ganze Reihe von kürzeren Texten vorbereitet und habe dann die Theoriegeschichte der Fotografie geschrieben, also ein umfangreicheres Buch, was dann nochmal einen anderen Fokus hatte und ein kleines, eher ludisches Bändchen, das heißt Bilder der Fotografie, ein Album fotografischer Metaphern. Das war lauter Material, das ich im Zuge der Bearbeitung der Theoriegeschichte gesammelt hatte. Und daraus habe ich dann so kleine, nicht Aphorismen, sondern so kleine Denkbilder gemacht im optimalen Fall. Es ist in der Edition Suhrkamp seinerzeit erschienen und läuft auch nach wie vor noch erfreulicherweise sehr gut. Also es ist ein bisschen zeitloses Buch, weil es natürlich auch weit in die Geschichte irgendwie ausgreift. Und mit diesen Büchern dann im Gepäck, also meiner Diss, habe ich noch ganz andere Sachen gemacht, da war ich noch reiner Literaturwissenschaftler und richtiger Dekonstruktivist, der ich beim besten Willen nicht mehr bin. Und der Habil und den beiden anderen Büchern habe ich mich dann an Unis beworben und hatte dann Glück, dass das in Konstanz das erste Vorsingen, wie man ja bei uns sozusagen pflegt, dann auch erfolgreich war. Und seit 2007 bin ich jetzt in Konstanz Professor für neuere deutsche Literatur mit Schwerpunkt 20. Jahrhundert im medialen Kontext. Das ist die Denomination.
Sehr gut, dann gehen wir mal rein in unser Gespräch. Jetzt würde ich mal fragen, Sie als Fototheoretiker, hat sich eigentlich durch die Digitalisierung und durch die Entwicklung der Smartphones etwas verändert in der Bedeutung der Fotografie? Oder war das sozusagen eine ganz absehbare Entwicklung, die sich hier vollzogen hat mit den Smartphones? Denn es gibt ja auch viele, die haben dann das Zeitalter der Fotografie geendet gesehen sozusagen.
Na, absehbar war das, glaube ich, nicht, auch nicht die Einführung des Smartphones, die Konsequenzen, die das jetzt hatte, ob sich da etwas jetzt gravierend verändert hat, was jetzt das fotografische Bild anbetrifft, es wäre noch eine andere Frage. Also ich persönlich gehöre zu denjenigen, die nicht der Auffassung sind, dass wir mit der Einführung der digitalen Fotografie das Ende des fotografischen Zeitalters erreicht haben, sondern bin da eher ein Anhänger der Theorie, die eher praxeologisch ausgerichtet ist. Das heißt, mir kommt es weniger auf eine Ontologie der Fotografie an, sondern auf die Frage, wie Fotografie praktiziert wird. Das heißt, die Art und Weise, wie wir mit Fotografien umgehen. Und Ihre erste Frage, die Sie ja in Ihrem Podcast immer stellen, wie sind Sie zur Fotografie gekommen, müsste man meiner Auffassung nach eigentlich sowieso vielleicht eher umdrehen oder anders wenden, weil wir sind, die Fotografie ist immer zu uns gekommen, auf eine spezifische Art und Weise, weil wir alle in eine Kultur hineingeboren wurden oder hineingeworfen wurden, ganz heideggerianisch gesagt, die durch die Fotografie maßgeblich geprägt ist. Also das heißt, wir sind bereits groß geworden, sind sozialisiert worden mit der Fotografie, noch bevor man überhaupt denken konnte und auch aufrecht sehen konnte, wurden wir schon tausendfach fotografiert im Zweifelsfall. Es gibt Alben, wir gehen mit Bildern um, mit fotografischen Bildern um, und die Art und Weise, wie diese jetzt kommuniziert werden, prozessiert werden und so weiter, das hat sich natürlich dramatisch verändert. Die Anzahl der Bilder hat dramatisch zugenommen und vieles andere auch. Aber die Tatsache, dass wir inmitten eines fotografischen Universums sind, ist, glaube ich, unbestritten oder kann kaum bestritten werden. Und daran hat sich jetzt auch durch das Smartphone nichts geändert, ganz im Gegenteil. Sondern es ist auf eine besondere Art und Weise, kann man selbst bei den KI-gestützten Programmen jetzt feststellen, dass das fotografisch anmutende Bilder, die natürlich gar keine fotografischen Bilder sind, sondern die sind ja errechnete Bilder, durch Algorithmen entstandene Bilder, vorzugsweise wie Fotografien aussehen sollen, um einen bestimmten Realitätseffekt eben auch zu erzielen.
Ja, sehr spannendes Thema auch, was wir hier am 18.10. um 11 Uhr auf der Frankfurter Buchmesse in Halle 3.1 am Stand J91 besprechen werden. Mehr Informationen zu Bernd Stiegler findet ihr und finden Sie in den sogenannten Shownotes. Und er war, wie gesagt, in Episode 120 vom 2. Juni 2023 bei mir hier im Podcast zu Gast. Ja, und am Samstag, den 19.10. um 11 Uhr haben wir die Kunsthistorikerin und Goldmedaillengewinnerin in der Kategorie 07 Fototheorie, also Textband Fototheorie, beim Wettbewerb vom Deutschen Fotobuchpreis 2023 zu Gast, nämlich Dr. Katharina Günther. Und das Thema, ihr könnt es euch denken, die Goldmedaille 2023 in Kategorie 07 Textband Fototheorie. Dr. Katharina Günther, ganz kurz zu ihr, studierte Kunstgeschichte in Köln und Antwerpen und wurde 2019 mit einer Arbeit über Francis Bacon und seine fotografischen Quellen von der Universität zu Köln promoviert. Und genau um dieses Buch geht es auch. Seit 2010 forschte sie in Dublin und London für die The Estate of Francis Bacon und die Francis Bacon MB Art Foundation und das John Deacon Archive. Ab 2015 baute sie als Projektleiterin in London die offizielle Website mit digitalem Katalog Raisonné des Bacon-Nachlasses auf. Und bis März 2024 arbeitete sie als wissenschaftliche Geschäftsführerin des Forschungsverbundes Marbach-Weimar-Wolfenbüttel an der Klassikstiftung in Weimar. Ihre Forschungsschwerpunkte sind die britische Kunst des 20. Jahrhunderts, das Verhältnis Malerei und Fotografie, Fotografie in Krisengebieten sowie Augmented Reality in der zeitgenössischen Kunst. 2023 bekam ihre Publikation, wie gerade schon erwähnt, im Nebensatz Francis Bacon in the Mirror of Photography die Goldmedaille in der Kategorie 07 Textband Fototheorie beim Deutschen Fotobuchpreis. Hören wir mal rein, was sie in Episode 155 vom 29. März 2024 gesagt hat. Auch diese Episode ist natürlich nach wie vor online. Hören wir da mal rein. Jetzt mal ganz kurz von dir zu hören, wie bist du denn da hingekommen, wo du jetzt bist, und was hast du mit Fotografie zu tun?
Ja, also wie bin ich da hingekommen? Also vielleicht fange ich einfach mal an mit meinem Studium. Ich habe ja in Köln studiert, Kunstgeschichte, Englisch und Niederländisch tatsächlich. Und damit war ich irgendwann fertig und habe gedacht, ich muss noch mal ins Ausland. Köln ist schön, aber ich möchte mal raus und mal richtig Englisch lernen, und habe meine Magisterarbeit ja schon über Francis Bacon geschrieben. Und in der Literatur, die ich dafür gelesen habe, stand da immer irgendwas von einem Estate of Francis Bacon drin, aber man konnte nirgendwo was rausfinden über diesen Verein oder Einrichtung oder was es auch immer ist. Und das hat mich neugierig gemacht, und dann habe ich den einfach mal irgendwann geschrieben und habe gesagt, ich habe Lust, ins Ausland zu gehen und ein Praktikum zu machen. habe die dann in London getroffen und die fanden mich sehr nett, meinten aber, wir können jetzt hier mit dir in London nicht so richtig viel anfangen, aber geh doch mal nach Dublin, an die Dublin City Gallery, The Hulane. Da bereiten wir jetzt demnächst eine Bacon-Ausstellung vor und da können die bestimmt Hilfe gebrauchen. Da haben die mich dann hinvermittelt. Und da habe ich dann ein Praktikum gemacht und tatsächlich bei dieser Ausstellung mitgeholfen und dann habe ich mich da wohl einigermaßen gut angestellt und dann hat der Bacon Estate aus London gesagt, du bleib doch mal für uns da in Dublin und forsch mal für uns weiter am Francis Bacon Archiv. Das liegt ja dort an dem Museum. Und so hat diese Geschichte angefangen und der Bogen nach Weimar wird jetzt noch ein bisschen länger und dauert ungefähr 10 Jahre, aber ich habe dann für die geforscht, habe von denen ein Stipendium bekommen für meine Dissertation, habe für die Francis Bacon MB Art Foundation gearbeitet, auch noch in London. Die sind ja 2014, haben die sich gegründet und fürs John Deacon Archive habe ich gearbeitet und als letztes habe ich für den Bacon Estate dann in London noch deren Website neu aufgebaut und deren Kern ist quasi ein digitaler Katalog Raisonné. Und in dieser ganzen Zeit ist aber natürlich auch in England und in meinem Leben viel passiert, Brexit zum Beispiel, ne? Und irgendwann war dann auch die Dissertation fertig und dann war irgendwann mal die Frage, bleibt man jetzt da oder nicht? Und dann habe ich mich dagegen entschieden und gedacht, also nee, jetzt ist der Punkt, wieder nach Deutschland zurückzukommen. Und die Klassikstiftung hat zugeschlagen.
Was hat dich denn dann eigentlich genauso an Francis Bacon fasziniert? Das haben wir gemeinsam quasi.
Ja, also initial hat mich an dem Künstler seine Ehrlichkeit fasziniert damals, weil ich gedacht habe, ach, das ist ein Künstler, der guckt auf die unangenehmen Seiten des Lebens, aber ohne Pathos und unsentimental, ne? Aber sie sind halt da. Ist ja auch egal, ob uns das freut oder nicht. Aber sie existieren. Und das fand ich einen sehr ehrlichen Blick aufs Leben. Und das hat mich also so initial für diesen Künstler sehr eingenommen. Vielleicht, um das irgendwie auch den Hörern, die es ja jetzt vielleicht nicht vor Augen haben, mal zu erklären, was das überhaupt ist. Also Bacon hat in einem relativ kleinen Studio gearbeitet in South Kensington in London. Das ist allerdings nur in Anführungszeichen sein letztes Studio, davor gab es auch andere. Das ist aber so spannend, weil es eben mehr oder weniger komplett erhalten ist, ne? Und als Bacon gestorben ist, hat man eben überlegt, was macht man jetzt damit? Es hätte auch dazu kommen können, dass man es entsorgt, ne? Also ist auch nicht unbedingt auf den ersten Blick so offensichtlich, dass dieses Material irgendeinen Wert hat. Es ist aber dann eben archiviert worden und ausgestellt jetzt in Dublin.
Und da kam dann sozusagen der Moment, wo du dann gesagt hast, oh, da muss ich mich mal näher mit befassen, mit diesem Studio.
Genau, genau. Und da findet man also ganz viele farbverschmierte Bücher und Seiten, die er da rausgerissen hat. Und wie gesagt, irgendwelche Originalen, meistens so Silbergelatine, Fotoaufnahmen, Postkarten. Und das ist natürlich alles fotografisches Bildmaterial. Und nach dem Praktikum, was ich gemacht habe für diese Ausstellungsbegleitung, hat der Bacon Estate mich gebeten, bleib doch mal da und hilf uns doch bitte mal, dieses Material zu identifizieren. Weil wenn ich dann eine rausgerissene Ecke habe aus irgendeinem Buch mit irgendeinem Bildschnipsel drauf, ja, kann ich das nicht stichhaltig mit einem Gemälde verbinden, wenn es nicht datiert ist. Und wenn ich weiß, was es ist, kann ich natürlich auch noch viel, viel besser da irgendwelche Links machen zu einem Gemälde, auch inhaltlich.
Ja, ich weiß gar nicht, welchen Talk ich hier spannender finde, ehrlich gesagt, ohne mich jetzt selber beweihräuchern zu wollen und Martin gleich mit. Aber es sind auf jeden Fall sehr interessante Gespräche, die wir da führen werden. Das waren Ausschnitte aus Episode 156 vom 29. März 2024 mit Dr. Katharina Günther. Auch diese Episode ist natürlich nach wie vor online. Und Informationen zu Katharina Günther gibt es natürlich auch im Netz unter katharinagüntherfeinart.com. Ja, und um die Sache rund zu machen, am Samstag, am 19. Oktober um 15 Uhr haben wir unseren letzten Gast, unsere letzte Interviewpartnerin zu Gast, nämlich die Leiterin des Museums für Fotografie in Braunschweig, Barbara Hofmann-Johnson. Mit dem Thema Ausstellungskataloge und Fotobücher, das Fotomuseum in Braunschweig. Barbara Hofmann-Johnson studierte Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften an der Universität in Köln. Sie kuratiert Ausstellungen zur zeitgenössischen Kunst unter anderem für die fotografische Sammlung der SK-Stiftung in Köln. Sie unterrichtete unter anderem an der Folkwang-Universität der Künste und an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig. Seit 2016 leitet sie das Museum für Fotografie in Braunschweig und 2022, 2023 und 2024 war sie Jury-Teilnehmerin beim Deutschen Fotobuchpreis. Hören wir mal rein in das Statement, das sie direkt nach der Jury-Sitzung abgegeben hat. Ja, und meine erste Frage war, wie war es denn dieses Mal?
Ja, spannend wie immer, würde ich sagen. Also es ist ja schon ein auch wirklich wichtiges Feld nach wie vor, in sowohl für die Fotografie als auch für das Buch. Und diese Dinge, Gestaltung, Themen, Bezugspunkte kommen wieder mal oder kamen wieder mal auch in dieser Jury-Sitzung ja, mit der Wichtigkeit in Augenschein für uns. Also wir haben es, glaube ich, alle genossen, kontrovers diskutiert, wie das immer sein muss. Also insofern, ja, es waren spannende, auch da wieder jetzt die Themenaufteilung, Zuordnungen, auch das Beobachten, wie versiert ist der ein oder andere in den unterschiedlichen Themen mit Fragestellungen der Ästhetik und auch der Gestaltungsmöglichkeiten. Alles ablesbar an den Einreichungen. Und ja, dieses Mal waren es ja auch wieder mehr als beim letzten Mal. Auch da kann man eben ablesen, dass die Relevanz einfach da ist für das Fotobuch. Ich wünsche mir, dass diese große Aufmerksamkeit, die man von der kreativen Seite für das Thema hat, auch beim Publikum ankommt, dass wir beim Publikum die Neugierde genauso entwickeln, wie wir sie für die Jury hatten oder innerhalb der Jury hatten. Und auch die Diskussionsfreudigkeit und, wie gesagt, die Neugierde, sich mit Themen zu beschäftigen und dafür auch zu überdenken, wie diese formalen und ästhetischen Übersetzungen in der Buchform sind, dass das dann eben ankommt und ja auch vom Publikum geschätzt wird oder auch eben mit der Neugierde betrachtet wird. Und dass im Grunde genommen diese eben Aufmerksamkeit, die wir alle für das Thema Fotobuch haben, auch sich niederschlägt in einem großen Publikum außerhalb dieser Mauern.
Ja, das waren Ausschnitte aus einer Episode, die noch in Produktion ist und demnächst kommt, nämlich mit den Statements der Jury direkt von der Jury-Sitzung, die im September stattgefunden hat und deren Ergebnisse in Form der Nominierung jetzt auf der Buchmesse zu sehen sind. Die Videos dazu haben wir bereits hochgeladen bei YouTube. Also wir haben eigentlich Videos gemacht und ich habe jetzt hier kleine Tonausschnitte daraus genommen. Und der Link ist über unserer Webseite zu finden unter deutscherfotobuchpreis.de/interviews. Informationen zum Fotomuseum in Braunschweig gibt es natürlich auch unter www.fotomuseum.de. Ja, das war's für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und fürs Mitdenken. Und wer mich, wer Martin Rosner, wer unser kleines Team am Fotobuchstand besuchen möchte, der kann das tun, nämlich von Mittwoch, dem 16. Oktober ab 10 Uhr bis Sonntag, dem 20. Oktober 18 Uhr ungefähr, auf der Frankfurter Buchmesse in Halle 3.1 am Stand mit der Nummer J91. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Lasst ein kostenloses Abo da, tragt euch in den Newsletter ein und schreibt mir, wenn ihr wollt, eine Mail unter podcast@fotografie-neudenken.de. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und gesund bleiben da draußen.
Fotografie Neudenken, der Podcast.